es geht während dieser Tage eigentlich gar nicht um dich. Wenn du sagst, mir hat der Lobpreis heute nicht gefallen, dann muss ich leider sagen, na, zu dir haben wir ja gar nicht gesungen. Ja? Meines Erachtens ist eine der Hauptprobleme der Kirche, zumindest in der westlichen Welt, dass wir nicht Gottesdienst feiern, sondern Menschendienst. Und dass wir dieses Seminar anbieten, um uns in dem und dem Punkt zu helfen. Und diese Konferenz, damit wir das und das bekommen. Ich tappe selber immer an das gleiche Problem. Vor ein paar Tagen bin ich interviewt worden von einer Reporterin. Die hat mich gefragt, das Gebetshaus, warum macht ihr das und was bekommen die Leute da? Und ich habe angefangen, ja, da werden Leute neu für Gott begeistert und so weiter. Habe so Sachen gesagt. Und erst 2 Minuten später habe ich gemerkt, ich erzähle gerade echt Nonsens. Denn wir sind nicht wirklich hier für uns. Wir haben gebetet seit Monaten, wir haben seit Monaten gebetet für diese Konferenz. Und mein Gebet während dieser ganzen Tage war, Jesus, was ist auf deiner Agenda? Ich weiß, dass jeder einzelne von euch hergekommen ist mit einer eigenen Agenda, mit eigenen Erwartungen. Vielleicht bist du Burnout und erschöpft und brauchst neue Kraft. Vielleicht willst du einfach neue Lehre und Lobpreis erleben, um auferbaut zu werden. Vielleicht bist du in einer ganz, ganz großen persönlichen Not gerade. Vielleicht bist du hier, um den richtigen Partner fürs Leben zu finden. Ich will dich einladen zu einem gefährlichen Akt. Und der Akt ist, dass du am Anfang dieser Konferenz all diese deine eigenen Erwartungen, deine eigene Agenda ihm zu Füßen legst und sagst, Jesus, ich will, dass es in diesen Tagen um deine Agenda geht, um deine To-Do-Liste. Ich habe ein Ziel in diesen Tagen und das ist, unseren, euren Horizont zu weiten. Denn wir Menschen kreisen normalerweise um uns und unsere kleinen Probleme, so sind wir. Aber ich möchte, dass du rausgehst aus diesen Tagen im Bewusstsein, dass du in einer besonderen Zeit lebst und dass du eine Rolle in dieser besonderen Zeit spielst. Ich hatte nicht geplant, eine europäische Konferenz zu machen. Echt nicht. Wir hatten echt genug Spaß, nur mit den Deutschen. Nein. Aber ich habe immer gedacht, Deutschland, das ist schon gut, ein guter Plan. Deutschland. Aber dann ist vor 13 Monaten etwas passiert. Und zwar bin ich eingeladen worden in verschiedene europäische Nationen. Die ersten, die ich getroffen habe, das war in Warschau im November. Wer war in Warschau letzten November? Hier, Bartol, wo ist Bartol? Hier, wo sind noch ein paar Leute, die in Warschau waren? Aus Lettland, Litauen, Polen. Und auf einmal, im ganzen letzten Jahr, habe ich gemerkt, Gott ist dabei, in Europa was zu tun. Ich habe überhaupt kein Herz für Europa. Aber ich habe ein Herz für Jesus. Und was ihn interessiert, interessiert mich. Und ich war im Oktober nochmal auf einer Konferenz in Breslau in Polen. Und ich habe mich angeschickt, meine Lehre zu halten. Und ich habe gebetet und in dem Moment hat Gott mir einen Eindruck geschenkt. Ich würde sagen, Gott hat zu mir gesprochen. Und er hat gesagt, also ich habe nachgedacht, so welche Einladung soll ich annehmen, wo soll ich hingehen, soll ich in das Land gehen oder dahin gehen? So überlegt, was könnte ich machen? Und Gott hat zu mir gesagt, Johannes, nicht du baust deinen Ministry mit meiner Hilfe, sondern ich baue meinen Ministry mit deiner Hilfe. Was heißt Ministry? Ist so komischer Jargon. Auf Deutsch gesagt, Johannes, nicht du baust dein kleines Werk und ich segne dich dabei, sondern ich baue mein großes Werk, von dem du nur so wenig siehst, aber du darfst ein Teil davon sein. Freunde, wenn aus 11 oder so europäischen Nationen, Simon, ich brauche hier, wenn aus 11 europäischen Nationen oder sowas Leute zusammenkommen, um zu beten, wenn sich Leute versammeln mit dem Ziel, Jesus zu begegnen, dann ist das ein Zeichen der Zeit. Und ich stelle eine Frage. Und die Frage ist, Herr, was ist jetzt das Wichtigste für die Kirche in Europa? Was ist jetzt das Wichtigste für die europäischen Staaten? Diese Mehrkonferenz versucht, eine prophetische Konferenz zu sein. Wir haben letztes Jahr, das war lange bevor irgendwelche Missbrauchsskandale in der Kirche und sowas bekannt wurden, Kim Collins und ich den Eindruck, wir sollten das laut sagen, dass Erschütterungen kommen werden. In die etablierten Großkirchen in Deutschland 2010. Und sie sind gekommen. Wenn du diese Lehren nachhören möchtest, ich ermutige dich, die anzuhören. Wir haben ja draußen im Bücherstand, Der Ruf heißt dieses Ding. Und den Eindruck, dass es eine Botschaft an die jetzige Zeit ist. Und wir glauben, dass in ähnlicher Weise auf dieser Konferenz, was Wegweisendes passieren wird. Freunde, habt ihr realisiert, dass wir am Anfang eines Jahrzehnts stehen? Ja, wir haben gerade eine neue Dekade begonnen. Wir haben ein neues Jahrzehnt begonnen. Und weißt du, was in diesem neuen Jahrzehnt passieren wird? Es wird ein Jahrzehnt sein von noch mehr Kontroverse. Von einer sich weiter zuspitzenden Konfrontation in Europa. Von den Plänen des Herrn und den Plänen des Feindes, von Licht und von Dunkelheit. Egal, ob du das political correct findest und sonst was, das ist die Wahrheit. Es wird passieren. Und die entscheidende Frage, die wir in der jetzigen Stunde stellen müssen, ist, Herr, was ist jetzt das Wichtigste für die Kirche in deiner Zeit? Es gibt unterschiedliche Antworten darauf. Manche, manche sagen, die Kirche bräuchte wieder mehr gesellschaftlichen Einfluss. Wird viel diskutiert, ja, wir müssen jetzt gegen PID sein, Präimplantationsdiagnostik und so. Ich glaube auch, dass das schlecht ist. Oder man muss politisch echt aktiv sein, gegen Abtreibung, gegen Gender Mainstreaming. Und es gibt ganz viele, die da ganz aktiv sind. Und dann gibt es andere, die sagen, was wir in erster Linie brauchen, ist, dass sich irgendwelche Strukturen ändern, dass wir neue Konzepte entwickeln. Gibt es eine ganze Bewegung, die sagt, wir sind in der Postmoderne und in der Postmoderne muss Christentum neu gedacht werden. Man muss alles neu umdenken, neue philosophische Konzepte entwickeln. Und dann gibt es Leute, die sagen, am dringendsten bräuchten wir jetzt im katholischen Bereich zum Beispiel, wir brauchen Nachwuchs. Wir haben keine Priester. Dann gibt es die einen, die sagen, da müssen wir Zölibat abschaffen. Dann gibt es die anderen, die sagen, nein, nein, Zölibat müssen wir festhalten, müssen beten um mehr Berufungen. Okay? Dann gibt es wieder andere, die sagen, was wir jetzt am dringendsten brauchen, sind missionarische Bewegungen. Also wir müssen Alpha-Kurse machen. Wir müssen neue Konzepte entwickeln, dass neue Evangelisierung passiert. Jeder fragt sich, wer die tun soll, aber jeder sagt, dass wir sie brauchen. Freunde, weißt du, was das Ernüchternde an all diesen Dingen ist? Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv dem Studium von Erweckungsgeschichte hingegeben. Erweckungsgeschichte bedeutet, ich habe studiert, wie Aufbrüche im Reich Gottes passieren und ganze Landstriche verändern. Es gab diese Aufbrüche. Es gab sie quer durch die Konfessionen, quer durch die Jahrhunderte, immer wieder. Wir nennen diese Aufbrüche Erweckungen. Und weißt du, was interessant ist bei Erweckungen? Es gab Erweckungen mit neuen missionarischen Konzepten und ohne neuen missionarischen Konzepten. Es gab Erweckungen mit vielen geistlichen Priestern und Predigern und ohne vielen geistlichen Priestern und Predigern. Und es gab Erweckungen mit neuem Denken und neuer Struktur und mit total alten Strukturen. Und es gab Erweckungen mit großem politischen Einfluss der Kirche und ohne. Und sobald Erweckungen passiert sind, sobald Gottes Gerechtigkeit hereingebrochen ist, haben sich all diese zweit- und drittklassigen Probleme von selbst ergeben. Aber sie sind nie die Nummer eins. Nie. Nie. Wenn eine Frage unbeantwortet ist, können wir uns den ganzen anderen Rest sparen. Und weißt du, was diese eine Frage ist? Ist Gott mit seiner Herrlichkeit sichtbar und spürbar in seinem Volk gegenwärtig? Ich will mit euch während dieser Tage im Wesentlichen mit einer Bibelstelle arbeiten. Nur eine einzige Bibelstelle, und die kannst du jetzt gleich aufschlagen, wenn du möchtest. Die steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Ich werde heute Abend sowas wie einen Überblick geben. Morgen geht es um die Frage, ich sag mal anders. Ich sage euch heute Abend, was ich glaube, was das Ausrufezeichen zu diesem Fragezeichen ist. Also was der Ruf Gottes jetzt an die Kirche in Europa ist. Und ich will euch morgen Vormittag sagen, was alles passiert, um Einzelne davon abzulenken und wegzubringen und wie du das überwinden kannst. Und am Donnerstag will ich euch sagen, was alles passiert, um uns als ganze Gemeinschaft der Gläubigen, als Kirche, davon abzulenken und was wir dagegen tun können. Und an Abenden werden wir einfach viel Spaß mit dem Heiligen Geist haben. Und wir werden das in die Praxis umsetzen, was wir gehört haben. Und am Freitag geht es um einen Ausblick, okay, was kannst du jetzt in deinem Alltag damit machen? Heute Abend, Lukas 18, ist die Stelle von einer armen Frau, die an einen leider nicht so guten Richter appelliert. Ihr kennt die Stelle, ich lese sie euch nochmal vor. Einheitsübersetzung. Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte, verschaff mir Recht gegen meinen Feind. Lange wollte er nichts davon wissen. Dann aber sagte er sich, ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht, trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen, denn sie lässt mich nicht in Ruhe. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Und der Herr fügte hinzu, bedenkt, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern. Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden? Okay. Wir werden diese Stelle nach und nach, Tag für Tag, Schicht für Schicht näher anschauen. Ich will heute euren Augenmerk mal richten nur auf einen Vers, und zwar auf den Vers 7 und dann folgende. Jesus sagt gleich, worum es in diesem Gleichnis geht. Es steht gleich in Vers 1. Er sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie immer beten sollen. Und jetzt sagt er, worum es in diesem Gebet geht. Und er sagt, sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Gerechtigkeit könnte man auch übersetzen. Ich will mit euch nachdenken, was meint Jesus, wenn er davon spricht, dass Gott Recht bringt seinem Volk in Antwort auf Gebet. Was ist Recht? Was ist Gerechtigkeit? Ich lade dich mal ein, Gerechtigkeit durchzudenken. Gerechtigkeit bedeutet, dass Gottes Wille in einer Situation passiert. Was würde es heißen, wenn Gerechtigkeit in deine Familie einzöge? Die Gerechtigkeit Gottes, dass etwas richtig ist. Wie würde es aussehen, wenn Gerechtigkeit einzöge in dein Stadtteil? Wie würde es aussehen, wenn Gott Gerechtigkeit in einer Nation hervorbringt? Weißt du, dass es Unrecht ist, dass wir allein in Deutschland jedes Jahr, ich weiß nicht, 300.000 Babys abtreiben? Aber weißt du, dass es auch Unrecht ist, dass die Kirche Jesu Christi uneins ist? Weißt du, dass es Unrecht ist, dass jene, die sich zum Namen Jesu bekennen, gespalten sind? Weißt du, dass es Unrecht in den Augen Gottes ist, dass Menschen das Evangelium nicht hören und nicht verstehen, weil es ihnen niemand verkündet? Weißt du, dass es in den Augen Gottes Unrecht ist, dass ihnen Evangelium verkündet wird, aber ein runtergewässertes, ein saftloses Evangelium, eins, das niemanden rettet? Freunde, es gibt genau ein biblisches Rezept, also nicht biblisches Kochbuch, es gibt genau eine biblische Verordnung. Es gibt genau eine biblische Medizin, wenn eine Krankheit mit folgendem Symptom auftritt. Und die Krankheit sieht so aus, dass im Volk Gottes Uneinigkeit ist, dass keine Vollmacht da ist, dass keine Kraft da ist, dass zu wenig Leute da sind, wenn Arbeiter in der Ernte fehlen, wenn der Feind marodiert und plündert im Weinberg Gottes. Es gibt genau eine Antwort. Es gibt nicht 5 Antworten. Es gibt nicht 48 Möglichkeiten. Es gibt nicht 250 Bücher und alles wäre ein guter Anfang. Es gibt nicht unterschiedliche Meinungen und jeder muss ein Stück weit selber wissen. Es gibt genau eine Antwort. Jesus sagt, die Ernte ist groß, es gibt nur wenige Arbeiter. Deshalb schreibt Bücher über neue Strukturreformen. Die Ernte ist groß und es gibt wenige Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte. Bete. Bete. Es gibt genau einen Ruf. Es ist nicht der einzige Ruf Gottes an die Kirche in der heutigen Zeit. Es ist nur der erste und der dringendste, dem die anderen folgen müssen. Und dieser Ruf steht in Joel Kapitel 2. Der Herr spricht, auch jetzt noch, kehrt um zu mir mit ganzem Herzen, mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte, und es reut ihn, dass er das Unheil verhängt hat. Auf dem Zion stoßt in das Horn, ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, versammelt die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die Säuglinge, der Bräutigam verlasse seine Kammer und die Braut ihr Gemach. Zwischen Vorhalle und Altar sollen die Priester klagen, die Diener des Herrn sollen sprechen, hab Mitleid, Herr, mit deinem Volk, und überlass dein Erbe nicht der Schande. Warum sollen die Völker über uns spotten? Warum sollen die Nationen sagen, wo ist denn ihr Gott? Freunde, ich stelle heute die Frage, gibt es Menschen in Europa, egal wie viele, egal ob es 10 sind oder 10.000, die erkennen, was das Gebot der Stunde ist und sagen, Herr, hier bin ich. Die sagen, Herr, ich habe eine eigene Agenda. Ich hätte eigene Probleme. Aber da, wo ich zuerst dein Reich und deine Gerechtigkeit suche, da glaube ich, dass du mir all das darüber hinaus gibst, was ich brauche. Gibt es Menschen, die das glauben? Freunde, hier melden sich ein paar, das ist gut. Freunde, wenn es auf irgendeinem Kontinent Menschen gibt, dann sollte es sie in Europa geben. Freunde, wir haben in diesem Jahr in Deutschland 20 Jahre, Wiedervereinigung gefeiert. Viele von euch aus osteuropäischen Ländern haben selber noch erlebt, wie der Kommunismus ihr Land bedrückt hielt. Freunde, erinnern wir uns, dass vor 25 Jahren Leute wie Erich Honecker gesagt haben, die Mauer steht noch in 100 Jahren. Und es nicht so viele gab, die echt gesagt haben, das ist garantiert nicht so. Wer erinnert sich noch an die Hunderte von Büchern, die geschrieben wurden und Filme, die gedreht wurden in den 80ern über die atomare Katastrophe zwischen Russland und Amerika? Und der Kalte Krieg als das unlösbare Problem. Freunde, erinnern wir uns noch, dass es Gebetsbewegungen waren, die diese Mauer zum Fallen gebracht haben. Ich bin so froh, dass Eckhard Neumann da ist und andere Geschwister aus den neuen Bundesländern. Eckhard Neumann hat nicht nur heute Geburtstag, sondern er hatte ein Untergrund-Bibelseminar in der DDR. Er hat das Evangelium verkündet in einer Situation von Verfolgung. Freunde, das ist noch nicht so lange her. Wir Kirche in Europa sollten ein Zeugnis dafür sein, welche Macht Gebet hat. Lass uns diese Stelle nochmal anschauen von Joel 2, Vers 15. Auf dem Zion stoßt in das Horn. Ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde. Freunde, die Gemeinde muss nicht so großartig aussehen. Das müssen nicht die großen Superstars sein. Wer hätte denn geglaubt, dass es solche Leute waren, die dem DDR-Regime so Angst eingejagt haben? Ja? Oh, mal ehrlich. Die waren vorbereitet auf Panzer von den USA. Auf dem atomaren Erstschlag, aber als die hier kamen in Leipzig, begann dieses System zu wanken. Freunde, ich würde so gern das tun, was in Joel 2 steht und sagen, Europa, heilige einen Gottesdienst. Wie heißt es hier? Heiligt die Gemeinde. Könnten wir versuchen, diese Tage dem Herrn zu heiligen? Freunde, ja, wir werden Spaß haben. Und ja, wir werden neue Leute kennenlernen. Und das darf alles sein. Aber lass uns diese Zeit als eine heilige Zeit nehmen. Als eine Zeit, wo wir heute Abend sagen, Herr, für deine Pläne, die du hast, lege ich meine eigenen Pläne nieder. Du musst nicht großartig dafür sein. Es genügt, wenn du sagst, Herr, hier bin ich. Weißt du, ich würde dir lieber jetzt eine Lehre heute Abend sagen, die dir einfach nur selber hilft. So, dass du auferbaut bist und ne, mit guten Dingen vorangehst und so. Aber das ist nicht diese Konferenz. Tut mir leid. Falsche Konferenz. Wir sind hier aus einem Grund. Um das zu tun, was auf der Agenda Gottes ist. Und wo wir das tun, wird er sich immer um unsere Bedürfnisse und Nöte kümmern. Ich glaube, dass Gott dabei ist, in Europa wirklich buchstäblich ein Feuer zu entzünden und wirklich buchstäblich eine Gebetsbewegung hervorzubringen, die eine Veränderung bringen wird. Und ich glaube, dass es Leute gibt, die der Herr in diesen Tagen herausrufen wird, aus ihrer eigenen, wie soll ich sagen, ihrer eigenen kleinen Agenda hinein in das, was Gott vorhat. Lass uns doch aufstehen. Freunde, es gab schon so viele Konferenzen. Aber ich sagte, das ist keine neue Welle. Es ist keine Welle, von der du rauf oder runter springen kannst. Die Gebetsbewegung ist nicht, weiß ich nicht, ein Workshop von 25 und du wählst raus. Das ist eine Welle, auf der die Kirche, der Leib Christi, reiten wird, bis Jesus wiederkommt. Wenn sie will, wenn sie sich traut. Es ist nicht eine neue Welle. Es ist der Ruf Gottes. Und alles andere kommt an zweiter Stelle. Versammelt das Volk, stoßt in das Horn, heiligt die Gemeinde, versammelt die Alten, die Bräutigam und Braut, die gerade dabei sind zu heiraten. Lasst es, kommt zusammen, betet. Das ist der Ruf. Aber ich muss nur noch dieses Buch schreiben und wir wollen dieses neue Gemeindekonzept probieren. Und hier müssen wir noch das und das machen und vielleicht würde das was helfen. Alles schön und gut, kommt aber an zweiter Stelle. Kommt zusammen, betet, ruft zum Herrn. Das ist Gebot der Stunde. Dann einfach, Band, kommt doch mal nach vorne, Rafa und Co. Lass uns einfach nochmal in eine Zeit des Lobpreises gehen und lass uns diese Zeit heiligen. Ich habe was Gutes. Lass uns jetzt während dem Lied, das wir singen, einen symbolischen Akt machen. Wenn dir das wie Kinderkram vorkommt, musst du das nicht machen. Das ist einfach nur, mir helfen so Akte, mir helfen so äußere Signale. Komm doch einfach, wenn du willst, während dem Lobpreis hierher nach vorne vor das Kreuz. Ein bisschen klein ausgefallen. Also einer hat sich schon angeboten, uns für nächstes Jahr ein größeres zu zimmern. Also wir arbeiten dran. Ist alles am Wachsen. Ne? Wir wussten auch nicht, dass so viele kommen. Für 400 wäre das ein tolles Kreuz. Ich meine, es wird nicht besser. Nächstes Jahr, Freunde, meldet euch früh an. Ne? Einfach jetzt während dem Lied kannst du einfach als ein Akt dein Leben neu oder deine Agenda neu Jesus zu den Füßen legen. Und das kannst du tun, indem du hierher nach vorne kommst, einfach symbolisch dein kleines Paket zu den Füßen des Kreuzes, zum Fuß des Kreuzes ablegen. Ich lade dich wirklich ein, heilige diese Zeit dem Herrn, Heiligen heißt auf Hebräisch, kommt Hebräisch von der Wurzel absondern. Nimm mal all die Gedanken, die du hast und Zweifel und was soll ich hier machen, vielleicht ist deine Berufung unklar oder ne? Nimm mal all das und leg das zu den Füßen Jesu und sag ihm, Herr, ich will diese Tage offen sein für das, was auf deiner To-Do-Liste steht. Und ich vertraue darauf, dass du dich dann um das Zeug kümmerst, was ich dir heute hinlege. Könnt einfach dann, sobald die Musik spielt, einer nach dem anderen oder alle auf einmal, wir wollt nach vorne kommen, verweilt nicht eine Viertelstunde, sonst haben wir hier nur so einen Haufen Leute, sondern legt euer Päckchen ab und dann geht wieder und wir gehen einfach in die Zeit des Lobpreises noch und schauen, was der Herr noch so vorhat.